Ja, Shanmi, vielen Dank für das schöne Lied. Schön, mit euch zusammen zu sein und Gottesdienst zu feiern am Sonntagmorgen. Ich heiße Waldo Koha. Ich bin schon langer Gast hier in Berlin, zusammen mit Irene. Viele Grüße aus Boston, von euren Geschwistern in Boston. Es geht uns gut. Wir haben auch eine Visionfrage gestellt vor ein oder zwei Jahren, und wie ihr auch jetzt haben wir uns darüber nachgedacht, was wollen wir denn für eine Vision für die Gemeinde in Boston haben. Und unser Ziel für die nächsten 10 Jahre oder so ist, eine Gemeinde zu werden, die vor allem auf Gott hört, die besonders gut darin wird, Gottes Stimme zu hören. Eine Gemeinde, die besonders kräftig wird, dass das Wort Gottes oder die gute Nachricht von Gott weiterzugeben. Und dann drittens, eine Gemeinde zu sein, die Zukunft schreibt, wie wir das so sagen, die wirklich über die Zukunft nachdenkt, was über die Jugend zu tun hat, was vor allem damit zu tun hat, darüber nachzudenken, wie wir als Gemeinde in Boston auch junge Leute zu uns bringen, mehr junge Leute zu uns bringen und vor allem den Übergang von unserer Generation. Das hat viel auch mit meinem und Irenes Alter zu tun, dass das wirklich gut klappt. Und ist eine der ermutigendsten Dinge, die zurzeit in Boston passieren, ist, dass der Campus absolut am Explodieren ist. Also das Interesse von jungen Leuten an Gottes Nachricht und an der Bibel und an der Gemeinde ist fantastisch. Und es ist einfach toll zu sehen. Boston ist eine Universitätsstadt, so ähnlich wie Berlin. Es gibt, Hunderttausende von Studenten in Boston. Und zu sehen, dass wirklich die Gemeinde in dem Bereich am meisten wächst, ist natürlich fantastisch. Es ist fast so, dass sich die Alten bei uns ein bisschen beschweren. Ja, was? Und uns? Und was passiert mit uns? Sind alles nur junge Leute hier? Und ich sage immer, das ist ein gutes Problem zu haben, wenn die Alten sich wundern, wo sie landen oder wo sie prioritätsmäßig reinpassen. Das ist natürlich nicht gut. Alle müssen sich in der Gemeinde wohlfühlen und gebraucht fühlen. Aber der Übergang zu der nächsten Generation, der ist, also vor allem bei uns in Boston, das ist ein ganz wichtiger, sind wir da mittendrin. Also viele Grüße aus Boston. Ich wollte auch nochmal mich bei euch bedanken. Ich bin jetzt seit 20 Jahren oder sowas, über 20 Jahren, der Präsident von der Europäischen Missionsgesellschaft, der European Mission Society. Und über diese 20 Jahre hinweg habt ihr und wir zusammen immer eine Partnerschaft gehabt, die sich auch dadurch ausgezeichnet hat, dass wir gegenseitig uns finanziell zusammengetan haben, um eben die Mission zu ermöglichen. Und ich glaube, ihr sammelt bald die Kollekte für dieses Jahr. Und wie gesagt, schon mal vielen Dank im Voraus und vielen Dank für die Kollekte, die ihr Jahr über Jahr über Jahr gegeben habt. Und natürlich sind die Wolves hier, Austin und Sarah, auch als eines der Projekte, wenn man so will, wo wir zusammenarbeiten, die European Mission Society und die Wolves und die Gemeinde in Berlin. Und ich bin sehr dankbar für Austin und Sarah, dass sie das machen, dass sie Deutsch lernen. Die Vision ist, dass der Austin mich korrigiert, wenn ich komme und sagt, Waldo, so sagt man das nicht, das klingt sehr amerikanisch, was du da so verzapfst. Hoffentlich macht er das bald und ist bald soweit. Und die Sarah natürlich auch. Oh ja, vielen Dank. Danke dir. Wir haben gestern über den Heiligen Geist geredet und darüber nachgedacht, ja, was heißt es denn, ein Leben zu führen, ein Leben zu leben, was vom Heiligen Geist erfüllt ist. Und ich wollte heute eigentlich nur mal einen Schritt zurücktreten, wenn man so will, und über Jesus reden. Wenn man über den Heiligen Geist spricht, spricht man natürlich über Jesus. Wenn man über Jesus spricht, spricht man über den Heiligen Geist. Wenn man über den Heiligen Geist spricht, spricht man immer über Gott, den Vater. Und die vielleicht bekannteste Aussage von Jesus, vielleicht die am meisten zitierte Aussage von Jesus, ist natürlich: Ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben. Und ich wollte die nächsten Minuten dazu benutzen, dass wir einfach mal drüber nachdenken, ja, was heißt das denn für mich? Was heißt es denn für mich persönlich, dass Jesus sagt, ich bin der Weg und ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben? Und wir sind alle mitten in unserem Leben an einem gewissen Platz. Wir leben unser Leben jetzt und heute. Und die Frage ist, wo bin ich jetzt und heute mit meiner Nachfolge mit Jesus? Wie sehe ich Jesus? Wie denke ich über Jesus nach? Und was gibt es, was ich vielleicht umdenken muss, was ich vielleicht neu denken muss? Und wenn es kein Ziel gibt für meine Predigt, als dass ihr vielleicht mit einem Stück mehr Begeisterung über Jesus weggeht, dann ist das gut genug für mich. Das ist fantastisch. In den USA gibt es zurzeit eine riesen Aufregung über Taylor Swift. Alles ist Taylor Swift links, Taylor Swift rechts. Und ich persönlich bin kein besonderer Taylor Swift-Fan. Ich bin wahrscheinlich zu alt dafür, ich verstehe das nicht. Aber es wäre natürlich schön, ich denke manchmal, wenn so eine Begeisterung für die Taylor Swift, wenn man das auch für Jesus sehen würde. Echte, nicht diese klischeegespielte Begeisterung, sondern eine echte Begeisterung. Das kann eine sehr ruhige Freude und Begeisterung sein. Da muss man nicht unbedingt rumtanzen, obwohl tanzen und die Begeisterung zeigen, wie die Shanmi das gemacht hat, das gehört auch dazu. Aber wo ist Jesus für dich heute? Und was sind deine Vorstellungen? Und ich will für die von euch, die biblisch vielleicht mehr interessiert sind und tiefer sind, wir sollten alle mit der Bibel gut umgehen können und wir sollten alle die Bibel gut verstehen. Aber ich bin Lehrer und ich werde den ersten Teil etwas tiefer in das, was ich als das wirklich begeisterndste Buch in der Bibel ansehe, das Evangelium nach Johannes. Und ich wollte über den Johannes für ein paar Minuten reden und dann zurückkommen zu der Frage, was heißt es denn, wenn jemand sagt, wenn Jesus sagt, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Das Evangelium von Johannes, das hat mich am meisten beeindruckt 1985, ja, so alt bin ich schon, ich war da 30 Jahre alt und habe das Evangelium, The Gospel of John, zum ersten Mal in Englisch gelesen. Und das hat mir sehr geholfen, dass es in Englisch war, weil es war eine neue Sprache. Mein Englisch war zwar nicht so gut wie mein Deutsch, aber es war gut genug, dass ich den Gospel of John im Englischen lesen konnte. Und das hat mir die Bibel auf eine ganz neue Art und Weise zum Leben gebracht. Und es ist wichtig, dass wir die Bibel so lesen, dass wir immer wieder mit neuen Augen das Wort Gottes lesen, weil es passiert oft, dass es uns zu bekannt ist. Es ist einfach zu bekannt und wir lesen drüber und es wird langweilig oder es wird vielleicht einfach nichts Neues mehr. Und wenn du wirklich dir viel Mühe gibst, dann wird das Wort Gottes immer neu sein. Ich habe in den letzten Monaten, ich weiß nicht, in den letzten 6 Monaten habe ich das Evangelium von Johannes vielleicht 100 Mal gelesen. Ich weiß es nicht, ich habe es nicht gezählt. Ich bin wirklich mal wieder zurückgegangen, habe gedacht, das musst du mal wieder lesen. Da musst du dich wirklich mal wieder einlesen und tiefer gehen. Und vielleicht ist das die Gelegenheit für dich, einfach wegzugehen heute und zu sagen, ja, das mache ich jetzt auch. Ich will jetzt wirklich mal tief in das Evangelium in Johannes eindringen und das nochmal neu lesen. Vielleicht liest es mit einer neuen Übersetzung. Vielleicht bist du zweisprachig und liest es in einer anderen Sprache. Vielleicht liest du ein paar Kommentare darüber. Aber ich will dich wirklich ermutigen, drüber nachzudenken, ob du nicht wirklich den Johannes dir mal anschauen willst. Und das ist ein Bild, das ist von Patmos. Das ist ein Bild von einer Kirche in Patmos. Und der Johannes, das war ein Adler. Das Zeichen für den Johannes war das Adlerzeichen. Und der Johannes war ja auf Patmos. Es ist ziemlich sicher etabliert, dass der Johannes, der das Evangelium geschrieben hat, auch die Offenbarung geschrieben hat. Und wir wissen von der Offenbarung, dass der Johannes auf Patmos war, auf der griechischen Insel, wo Irene und ich unsere einzige Hochzeitsreise hingemacht haben. Und wir waren auf Patmos, wir waren beide Heiden, wir wussten nichts von Jesus und von Gott. Und natürlich ist da ein Riesentourismus-Trummel, wird da gemacht um das Grab, wo angeblich der Johannes war. Aber wenn ich jetzt wieder nach Patmos gehen würde, ich würde das mit sehr viel mehr Interesse und auch Ehrfurcht mir anschauen. Ne? Aber der Johannes, der hat das wahrscheinlich sehr spät in seinem Leben geschrieben, den Gospel, das Evangelium. Man muss sich das überlegen, das war vielleicht 70 nach Christi, Jesus war schon lange nicht mehr da. Und die Gemeinden, die haben schon relativ lange existiert. Und der hat das wirklich im Nachhinein geschrieben. Und natürlich hat er ein Evangelium geschrieben. Er hat das so geschrieben, dass es theologisch Sinn macht. Und der Heilige Geist war natürlich da. Das ist Johannes Handschrift und Johannes Text. Und der Johannes hat das entschieden als Mensch. Aber der Heilige Geist war da und hat ihn dabei geleitet. Und wenn man in der Bibel liest, ist es wichtig, sich den Gedanken zu stellen, was ist denn das Ziel dieses Buches oder dieses Evangeliums? Und für das Evangelium des Johannes ist das relativ einfach, weil er hat es selbst geschrieben. Er hat am Ende geschrieben, im Kapitel 20, 30 bis 31, da steht, Jesus tat in der Gegenwart seiner Jünger noch viele andere Wunder, durch die er seine Macht bewies, die aber nicht in diesem Buch aufgezeichnet sind. Was hier berichtet ist, wurde aufgeschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Messias ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben an ihn in seinem Namen Leben habt. Das ist das Ziel, das der Johannes sich selber, wenn man so will, gestellt hat. Und wenn er ihr sagt, meint er natürlich alle, die das lesen. Er hat an uns geschrieben. Der Heilige Geist wusste, dass irgendwann mal in Berlin das Evangelium des Johannes gelesen würde. Und dass die Leute, die da sitzen würden, den Heiligen Geist dazu benutzen würden, das zu hören. Das ist nicht, weil ich das jetzt sage, sondern weil das Wort Gottes ist immer eine historische Situation. Eine Predigt ist immer eine gemeindehistorische Situation, wo der Heilige Geist anstrebt, dass das Wort Gottes so kommuniziert wird, dass die, die es hören, getroffen werden, ermutigt werden, gestärkt werden, herausgefordert werden, drüber nachdenken, ob sie ihr Leben doch anders gestalten sollen oder einfach gestärkt werden, ihr Leben noch mehr im Glauben zu leben. Und das ist, was hier in den nächsten Minuten abläuft. Was ich sage persönlich, ist relativ uninteressant. Was der Heilige Geist zu dir sagt, ist absolut wichtig. Und die wichtigsten Worte, ich habe das gestern gesagt, das sind die Worte, die aus dem Text kommen. Das sind die Worte, die von Gott kommen, nicht die Worte, die von Waldo kommen. Hoffentlich sage ich alles so, wie der Heilige Geist es will. Aber selbst wenn ich es nicht mache, ihr hört, was ihr vom Heiligen Geist hören solltet oder sollt. Und das ist wichtig. Und es ist gut, immer wieder mal im Gottesdienst zu sitzen und ein kurzes Gebet zu sprechen für sich selber. Gott, lass mich das jetzt verstehen. Gott, was willst du mir persönlich sagen? Aber wenn wir zum Evangelium des Johannes gehen, man kann sich das ganze Evangelium auf einer Seite anschauen. Das mache ich jetzt in den nächsten 2-3 Minuten. Und wenn ich euch verliere, das ist okay. Aber wenn man wirklich
wirklich die Bibel gut liest, da muss man immer wieder mal hingehen und sagen, ich muss jetzt mal das ganze Buch lesen. Es ist eine feine Sache, die einzelnen Bibelstellen zu lesen und sie auswendig zu lernen und über die Worte nachzudenken und so. Das ist gut, das ist richtig, aber das ist nicht hinreichend. Das ist nicht alles. Du musst immer wieder mal sagen, lass mich mal das ganze Evangelium anschauen und lass mich verstehen, wie kunstvoll es zusammengestellt ist. Du siehst das nämlich sonst nicht. Und wie strukturiert es? Und da musst du halt mal ein paar Stunden nehmen und durchs ganze Evangelium durchlesen. Oder vielleicht in zwei oder drei Abschnitten. Aber durch das ganze Evangelium, nicht im Jahr oder so, sondern vielleicht an einem Nachmittag. Wenn du ein einigermaßen vernünftiger Leser bist, kannst du durch das Evangelium vom Johannes in 3-4 Stunden lesen. Je nachdem, wie schnell du liest. Kannst auch mal hingehen und einfach nur in der Genfer neuen Übersetzung einfach die Überschriften, nimm ganz die Überschriften, die sind ja nicht inspiriert, ne? die waren da nicht da, die hat der Johannes nicht geschrieben, also die ganzen thematischen Überschriften über Kapitel oder Unterkapitel, die haben die Schaffer der neuen Genfer Übersetzung, wenn du die nimmst, eingefügt. Und aber das ist okay, das sind relativ gute Zusammenfassungen. Ne? Ich würde jetzt nicht zitieren, ich würde jetzt nicht auswendig lernen, aber wenn du einfach mal, ich habe das heute Morgen gemacht, ich bin durch den ganzen Johannes durchgegangen, habe mir nur schnell nochmal diese ganzen Überschriften angeschaut. Das dauert eine Weile, die haben viel gemacht, da ist viel drin, aber das gibt dir ein Bild. Aber wenn du jetzt hingehst und dir mal das Johannesevangelium anschaust, dann gibt es eine Grobstruktur, die ist sehr, sehr, sehr klar. Es gibt ein Vorwort oder ein Prolog, das sind die ersten 18 Verse. Eine der faszinierendsten Bibelstellen überhaupt. Am Anfang war das Wort und das Wort war Gott. Und wir haben da gestern ein bisschen drüber geredet. Finde ich eine der erstaunlichsten literarischen Konstrukte, die es gibt. Ist erstaunlich, aber das ist nur das Vorwort. Die ersten 18 Verse ist ganz klar eine Einleitung, ein Vorwort, ein Prolog. Und dann kann man sagen, dann kommt ein, was manche das Buch der Zeichen genannt haben. Das ist also am Ende des Prologs von Vers 19 bis zum Ende des 12. Kapitels. Und da wird beschrieben, welche Zeichen Jesus gegeben hat. Diese Wunder, das waren ja nicht einfach Wunder, um zu sehen, zu zeigen, ich bin toll, sondern das waren Zeichen, die haben auf was hingezeigt. Und das sind diese 12 Kapitel. Und danach kommt dann, was manche das Buch der Herrlichkeit nennen. Ne, und dieses Verständnis der Herrlichkeit im Johannesevangelium, die Herrlichkeit Gottes, die Herrlichkeit Jesus. Wir haben darüber gesungen heute. Die Herrlichkeit, das ist Gott oder Jesus in seiner Vollständigkeit, seiner Vollkommenheit zu sehen, wer er wirklich war. Wenn man so will, ist Jesus mehr und mehr Gott geworden im Laufe des Johannesevangeliums. Natürlich ist er nicht mehr und mehr Gott geworden, sondern er wird mehr und mehr als Gott dargestellt, mehr und mehr göttlich. Und eine der Herausforderungen, die wir ja haben, ist, dass Jesus Mensch war, wie du und ich. Wie du nicht. Er war Mensch. Er hatte dieselben Anfechtungen, dieselben Ängste, dieselben Probleme, dieselben Schwächen und Stärken, wie du nicht haben. Er ist aufgewachsen als ein Kind. Er hat lernen müssen. Und er war ein Mensch wie du und ich. Und er war zur selben Zeit Gott. Und wenn du darüber nachdenkst, das ist wirklich wichtig, das zu machen. Einfach drüber nachzudenken, ja, was heißt es denn? Er war Mensch und er war Gott. Und wo kann man sehen, dass er Gott war? Wo kann man sehen, dass er Mensch war? Ja, aber wenn er Gott war, war er dann doch vielleicht nicht so viel Mensch. Weil wie kann jemand Mensch sein, wenn er Gott ist? Und irgendwo musst du dann sagen, so weit geht's und weiter kann ich nicht gehen. Aber es ist Tatsache, es ist biblische Tatsache, das heißt, es ist Tatsache, dass Jesus Mensch war, vollkommen Mensch. Und das ist extrem wichtig, weil wenn Jesus nicht Mensch gewesen wäre, dann wird vieles nicht zusammenpassen, was in der Bibel steht. Es macht keinen Sinn. Jesus muss Mensch gewesen sein. Dasselbe ist wahr mit Gott. Wenn Jesus nicht Gott war, wenn Jesus nicht göttlich war, dann macht vieles, was in der Bibel steht, keinen Sinn. Es passt nicht zusammen. Und du musst dir immer wieder mal, wenn du über Jesus nachdenkst, dann das musst du dir klar machen. Du musst drüber nachdenken, drüber meditieren und einfach sagen, weil je mehr du Jesus verstehst, je mehr du so denkst, wie Jesus denkt, je mehr du verstehst, wie Jesus denkt, je mehr du so fühlst, wie Jesus fühlt, je mehr du so fungierst, agierst, lebst, wie Jesus lebt, desto mehr bist du sein Nachfolger, was ja unser ausgesprochenes Ziel ist. Das heißt, das Buch der Herrlichkeit, das sind die Kapitel 13 bis Ende vom 20. Kapitel. Und dann gibt es eine Schlussfolgerung, die haben wir eben gelesen, die eben darüber spricht, was der Zweck des Buches ist. Und da gibt es noch ein Nachwort. Es gibt ein ganzes Kapitel als Nachwort. Eine tolle Johannes-Evangelium-Studie ist, sich über Petrus auseinanderzusetzen und einfach mal schauen, wie der Petrus sich im Laufe des Johannes-Evangeliums so entwickelt hat. Und da wird das 21. Kapitel natürlich extrem wichtig. Das ist eine der inspirierendsten Geschichten von einem, der sich von einer riesigen Schwäche, geistlichen Schwäche, wieder erholt hat, wenn man so will. Und als Beispiel für, wenn wir wirklich mal durchhängen geistlich für eine Weile, dass das nicht das Ende bedeuten muss, dass wir wirklich wieder zurückkommen können und sollen. Also das ist die Grobeinteilung. Und dann, wenn man sich diese Zeichen ansieht, es gibt 7 Zeichen. Ne? Ganz schnell, das ist die Hochzeit, Wasser zu Wein. Jesus heilt den Sohn des königlichen Beamtes. Das ist in Kapitel 4 die Heilung eines Kranken am Sabbat. Das ist wichtig, dass es am Sabbat stattgefunden hat. Das wissen wir. Jesus gibt einer großen Menschenmenge zu essen, 5000, die gespeist werden. Das ist Kapitel 6. Jesus geht auf dem Wasser, das ist auch in Kapitel 6. Dann die Heilung eines Blindgeborenen am Sabbat wieder, Kapitel 9. Und dann die Auferweckung des Lazarus, Kapitel 11. Das sind 7 Zeichen, wenn man so will. Und die kommen alle in dem Buch der Zeichen vor. Die kommen alle vor dem Ende dieses also vor Kapitel 12 finden die statt. Und dann in dem Buch der Herrlichkeit gibt es Jesus als das letzte Treffen mit den Seinen. Das ist eine ganz wichtige Passage. Das sind 4 Kapitel. Da ist Jesus mit den Seinen, das heißt mit denen, die sich damals total dafür erklärt haben, Jesus nachzufolgen. Und für die Jesus hohe Erwartungen hatte, was sie mit ihrem Leben machen sollten. Und er hat vieles gesagt in diesen 4 Kapiteln, was wirklich wichtig ist für uns heute. Und dann kommt natürlich die Gefangennahme, die Verurteilung und die Kreuzigung in 2 Kapiteln 18 und 19. Und dann das Grab ist leer und Jesus erscheint seinen Jüngern, Kapitel 20. Das ist die ganz grobe thematische Aufteilung. Und dann, was wirklich für das Johannesevangelium so wichtig ist, es sind diese Ich bin Ausdrücke oder Sätze, die Jesus gesagt hat. Jesus hat immer wieder seine Identität ganz klar gemacht. Da kannst du mal drüber nachdenken. Wenn ich sagen würde, Waldur, ich bin, was würde ich dann sagen? Das ist meine Identität. Manchmal mache ich das. Manchmal, wenn ich mir Gedanken mache, was will ich für Jahresziele haben, dann mache ich das. Aber, und ich sage jetzt euch nicht, was ich dann sage, aber das ist irrelevant. Wenn Jesus das gesagt hat, ist es absolut relevant. Ich bin das Brot des Lebens. Ich bin das Licht der Welt. Ich bin die Tür. Ich bin der gute Hirte. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Er hat 5 von diesen Ich-Bin-Aussagen im Buch der Zeichen gemacht. Und wenn du dir genau anschaust, was das für Ich-Bin-Aussagen sind, die gehören in das Thema der Zeichen. Haben wir keine Zeit, darüber zu reden heute. Kannst du selber studieren. Aber dann gibt es 2 Ich-Bin-Aussagen, die passen, die sind im Buch, was ich das Buch der Herrlichkeit nenne. Ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben. Das ist in dem zweiten Teil, in dem zweiten Hauptteil. Und die letzte Aussage, ich bin der wahre Weinstock. Und diese beiden Aussagen, das sind wirklich Ich-Bin-Aussagen, die gehören, die werden gerichtet an seine, an die Seinen, die, die mit ihm waren. Das heißt, die haben eine ganz bestimmte, ganz besondere Bedeutung, glaube ich, auch für uns heute. Okay, wir sind hier in dem Jesus letztes Treffen mit den Seinen. Also wir springen jetzt in diesen Abschnitt 13 bis 17 und ganz schnell, oh, ich habe das nicht richtig übersetzt, Johannes 13, ich gebe euch ein neues Gebot, liebt einander. Das ist der Anfang von diesen 4 Kapiteln, wo Jesus mit den Seinen zusammen ist. Er fängt mit der Liebe an, mit dem neuen Gebot. In Johannes 14, wenn jemand mich liebt, wird er sich nach meinem Wort richten, er wird mir gehorchen. Johannes 15, und auch ihr seid meine Zeugen. Er hat darüber geredet, ihr werdet meine Zeugen sein. Ihr werdet darüber nachdenken müssen, dass ihr über mich, von mir berichten werdet, wenn ich nicht mehr mit euch bin. Johannes 16, doch ihr braucht euch nicht zu fürchten, ich habe die Welt besiegt. Ihr braucht euch nicht zu fürchten. Und dann in Johannes 17, die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich nun auch ihnen gegeben, damit sie eins sind, so wie wir eins sind. Jesus hat gebetet. Jesus ist zu Gott gegangen, hat mit Gott über die Seinen gesprochen. Er hat mit Gott über uns gesprochen. Und er hat gesagt, er hat gebetet, ich will, dass die Seinen so eins sind, wie ich, Vater, eins bin mit dir. Ich finde das nach wie vor eine der größten Herausforderungen für mich persönlich. Wie kann ich mit den 2300 Geschwistern in Boston so eins sein, wie Jesus ist mit dem Vater? Und wenn ich habe gestern so eine flopsige Aussage gemacht, dass es Brüder gibt oder manchmal auch Schwestern, die mir auf den Keks gehen. Das ist mein Problem, weil ich soll doch so sein wie Jesus mit denen. Ich soll eins sein mit dem Bruder, ich soll eins sein mit der Schwester, unabhängig davon, wie er oder sie sich verhält. Weil Jesus hat sich so verhalten mit seinen Mitbrüdern, Mitschwestern, wie er sich mit Gott verhalten hat. Das ist eine der größten Herausforderungen für mich. Ich möchte wetten, das ist eine große Herausforderung für uns alle, in unserer Gemeinde so miteinander umzugehen, dass wir sagen können, jetzt sehe ich Jesus' Gebet beantwortet. Und Jesus hat gesagt, der Grund dafür ist, der Hauptgrund ist ja nicht, dass wir uns gut fühlen, es ist nett, miteinander einig zu sein. Das war nicht der Grund. Wir wissen es alle, der Grund ist, damit die Leute sehen, damit die noch nicht in der Gemeinde sind, sehen, die sind sich so einig. Wie kann das sein? Wir haben gestern Abend bei Shanmi und Malte zu Hause darüber geredet, wie divers, wie unterschiedlich die Geschwister sind. In Boston sind wahnsinnig du findest alles in der Gemeinde in Boston. Einerseits ist das toll, einerseits ist das fantastisch. Du gehst in den Gottesdienst, du siehst wirklich alles, wie bei euch auch. Aber das macht es natürlich auch wahnsinnig schwer, sich einig zu sein. Die Leute, die so sind wie ich, die denken wie ich, die sehen so aus, wie ich aussehe, die sind sportlich und die denken so, ja, mit denen komme ich gut zurecht oder besser zurecht. Und dann die anderen, die nicht so denken, die anders sind, okay, da wird es dann schwierig. Aber warum eigentlich? Wir haben ja das Allerwichtigste im Leben gemeinsam. Und wenn Jesus wirklich so wichtig ist für mich und wirklich so wichtig ist für dich, dann spielt es doch überhaupt keine Rolle, was ich für eine politische Meinung habe oder was meine Hobbys sind oder was mir wichtig ist. Spielt überhaupt keine Rolle, wenn es wirklich wichtig ist. Kann man darüber nachdenken. Im Johannes 14, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Das hat er recht früh gesagt. Ich bin der wahre Weinstock, ist ein anderes Thema, wo man sich wirklich drüber auseinandersetzen muss. Machen wir nicht heute. Ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben. Da wollte ich mich drauf konzentrieren heute. Und ich will den Text vorlesen und ich habe den jetzt nicht absichtlich nicht aufgeschrieben. Ich will dass ihr zuhört. Hört dem Text zu. Könnt ihr Augen zumachen und euch nicht beeinflussen lassen. Aber das Wort Gottes ist sehr, sehr machtvoll. Und ich möchte euch den Text, diese 11 Verse vorlesen. Johannes 14, 1-11. Lasst euch durch nichts in eurem Glauben erschüttern, sagte Jesus zu seinen Jüngern. Vertraut auf Gott und vertraut auf mich. Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann etwas zu euch gesagt, dass ich dorthin gehe, um einen Platz für euch vorzubereiten. Und wenn ich einen Platz für euch vorbereitet habe, werde ich wiederkommen und euch zu mir holen, damit auch ihr dort seid, wo ich bin. Den Weg, der dorthin führt, wo ich hingehe, kennt ihr ja. Herr, sagt Thomas, wir wissen doch noch nicht einmal, wohin du gehst. Wie sollen wir dann den Weg dorthin kennen? Ich bin der Weg, antwortete Jesus. Ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Zum Vater kommt man nur durch mich. Wenn ihr erkannt habt, wer ich bin, werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Ja, ihr kennt ihn bereits. Ihr habt ihn bereits gesehen. Herr, sagte Philippus, zeig uns den Vater, das genügt uns. So lange bin ich schon bei euch und du kennst mich immer noch nicht, Philippus, entgegnete Jesus. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Wie kannst du da sagen, zeig uns den Vater? Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und dass der Vater in mir ist? Was ich euch sage, sage ich nicht aus mir selbst heraus. Der Vater, der in mir ist, handelt durch mich. Es ist alles sein Werk. Glaubt es mir, dass ich im Vater bin und dass der Vater in mir ist. Wenn ihr immer noch nicht davon überzeugt seid, dann glaubt es doch aufgrund von dem, was durch mich geschieht. Jesus, der Weg, die Wahrheit und das Leben. Was heißt es, dass Jesus der Weg ist? Was heißt es, wenn Jesus sagt, ich bin der Weg? Denkt drüber nach. Natürlich ist der Weg zum Vater auf der einen Seite, aber das ist die erste Schicht von dem, was er sagt. Okay. Augenblick. Zu schnell. Okay, das ist die Koha-Familie. Ne? Sind unsere 6 Kinder. Der David ist neben der Irene da in der Mitte, der Große. Das ist unser Ältester. Auf der anderen Seite ist der Tobias mit unserer Jüngsten auf dem Arm. Das ist die Elisabeth. Und dann, wenn du weiter... Neben Tobias steht Bridget und die 2 Girls sind die anderen 2 Töchter von Tobias und Bridget, kennt ihr ja. Also Tobias und Bridget kennt ihr. Dann ist der Nächste der Mike und die Bianca, die haben letztes Jahr geheiratet. Und ganz außen ist die Nicoletta, unsere Tochter, die aus Rumänien ist. Auf der anderen Seite ist der David und da ist die Harper und die 2 Jungs, das sind ihre 3 Kinder von David und Kristen. Und neben der Christen ist die Kelsey und der Ben, die haben 2 Kinder, der kleine Knirps, das ist der Will und die Sienna davor und die dann im November ihr 3. Kind haben und dann ist da die Tata und der Chris. Das ist unsere Familie und das Bild, das nächste Bild habe ich für Irene gezeigt, das ist ihr Lieblingsbild, das sind unsere 8 Enkelkinder. 8,5. 8. Auf dem Bild sind es 8. Das halbe ist nicht da. Und warum zeige ich euch das? Natürlich, weil ich stolz über meine Familie bin. Natürlich, weil es die wichtigsten Leute sind auf dieser Erde in meinem Leben. Aber ich zeige das vor allem, weil meine Familie mir hilft, eine klare Perspektive zu haben. Eine Perspektive, was ich damit meine, ist, den Ausblick, den ich habe auf das Leben, die Einstellung, die ich habe zum Leben, wie ich über Dinge nachdenke. Ich denke oft, wenn irgendwas passiert in meinem Leben, wenn irgendwas vorfällt, was ist jetzt die richtige Perspektive, die ich haben soll? Die Perspektive, wenn man so will, ist die Art und Weise, wie ich darüber nachdenke. Die Perspektive hat damit zu tun, was ist wichtig und was ist wirklich wichtig. Die Perspektive hat damit zu tun, was ist langfristig und was ist kurzfristig. Das heißt, die Perspektive, die ich habe über das Leben, ist die Basis von dem, wie ich lebe. Und meine Familie hilft mir, eine klare Perspektive zu haben. Was meine ich damit? Wenn du die Nachrichten liest, das war immer schon so, dann fragst du dich, was für eine Welt werden meine Kinder vorfinden? Wenn du die Nachrichten liest, dann fragst du dich, was für eine Welt werden meine Enkelkinder vorfinden? Wenn ich über meine Gemeinde nachdenke, dann stelle ich mir die Frage, was für eine Gemeinde werden meine Enkelkinder haben? Meine Kinder und meine Enkelkinder definieren meine Perspektive. Die Rolle, die ich habe als Großvater, so nennen mich meine Enkelkinder, das ist eine Rolle, die ist mir relativ fremd nach wie vor. Das ist eine wichtige Rolle. Je länger ich darüber nachdenke, je länger ich die Rolle habe, desto mehr merke ich, dass das eine extrem wichtige Rolle ist, weil ich habe die Perspektive, dass das Wichtigste ist für meine Enkelkinder, ist, dass sie Jesus nachfolgen. Das ist wichtiger, wie erfolgreich sie sind. Das ist wichtiger, wie gesund sie sind. Weil wenn sie Jesus nachfolgen, dann spielt es keine große Rolle mehr, ob sie die Generation sein werden, die den Atomkrieg erleben muss. Das ist nicht unrealistisch. Aber ich muss mir eine Perspektive, die richtige Perspektive haben. Der Joshua und der James, das sind tolle Fußballspieler. Die spielen klasse Fußball. Und ich könnte einen großen Stolz entwickeln und mich darauf fokussieren, dass sie wirklich den Sport entwickeln und den so weit wie möglich praktizieren. Und das ist eine tolle Sache und das ist eine feine Sache. Das ist total irrelevant, wenn es um die wichtigen Dinge geht. Und so muss ich mich verhalten. Das müssen Sie doch in mir sehen. Das Wichtigste, was ich für Joshua und James machen kann, um die ersten zwei meiner Enkelkinder zu benutzen als Beispiel, ist, dass Sie in mir jemand sehen, der Jesus nachfolgt. Wenn ich das schaffe und wenn Sie mich dann noch aus irgendeinem Grund mögen, was Sie tun, dann habe ich meinen Teil dazu beigetragen. Wenn ich dazu beigetragen, Ihrem Leben eine gute Richtung zu gehen. Wenn ich das nicht mache, wenn ich nur ein netter Großvater für sie bin, der sie immer wieder zum Sport mitnimmt und ihnen immer wieder was zusteckt und nett ist zu ihnen, aber ihnen nicht zeige, wie ihr Nachfolger Jesus aussieht, dann habe ich vollkommen versagt. Das ist meine Perspektive. Das ist wichtig, da muss ich mich immer wieder dran erinnern. Was ist deine Perspektive? Ja, Jesus ist der Weg zu Gott. Wenn ich dich fragen würde, ja, kennst du denn die Wegbeschreibung? Wie sieht die denn aus? Wenn du morgen an eine Kreuzung kommst, weißt du denn, wie du als Jünger gehst, ob du rechts oder links gehst? Bist du dir sicher? Und woher weißt du das? Viele Geschwister denken nicht genug darüber nach. Ich habe oft nicht genug darüber nachgedacht und ich habe Fehler gemacht. Die schlimmsten Fehler in meinem Leben habe ich gemacht, wenn ich wichtige Entscheidungen getroffen habe, wo ich nicht gefragt habe, was würde Jesus in meiner Stelle tun? Die Frage ist, wie würde Jesus mein Leben leben, wenn er in meinen Schuhen wäre? Das ist die wirkliche Frage, mit der ich mich auseinandersetzen sollte und muss. Das heißt, ich sollte mein ganzes Leben lang die Stunden, wo ich wach bin, darüber nachdenken, wie wird Jesus das machen? Ich gehe jetzt einen Kaffee bei Starbucks holen, habe ich heute Morgen gemacht. Wie würde Jesus das machen? Okay, in vielen Antworten, da gibt es, macht keinen großen Unterschied. Es ist nicht so wichtig, darüber nachzudenken, aber vielleicht mehr als man denkt. Weil wenn du runtergehst zum Starbucks, dann rennst du in jemanden, der dich blöd anguckt oder dir was sagt oder was auch immer. Und dann bist du plötzlich sofort herausgefordert, dich wie Jesus zu verhalten. Und wenn du dann anfängst, darüber nachzudenken, ja, wie wird denn Jesus sein, dann ist es relativ spät. In den meisten Fällen zu spät. In den meisten Fällen denke ich darüber nach hinterher, ja, Mensch, aber Jesus hätte sich doch anders verhalten, weil du nächste Mal machst es erstmal besser. Na? Die Frage, wie lebe ich mein Leben, ist die Frage, dass Jesus ist der Weg. Und kennst du die Wegbeschreibung? Jesus ist die Wahrheit. Die, eine der schrecklichsten Stellen in der Bibel sind im Johannesevangelium, im Kapitel 18. Ihr wisst es. Jesus steht vor Pilatus. Der Pilatus hat eine der schrecklichsten aller Rollen, die es gibt. Es kann kaum schlimmer sein als der Pilatus. Der Pilatus saß da vor Jesus und er hatte die Aufgabe zu entscheiden, wird der Mann gekreuzigt oder wird der Mann nicht gekreuzigt? Und der Pilatus wusste, dass der Mann unschuldig war. Das wissen wir von Gott, von Gottes Wort. Und seine Frau hat ihm noch gesagt, pass auf, Pilatus. Das ist nicht nur einfach ein Gerichtsurteil, ein normales Gerichtsurteil. Ich habe schlecht geträumt. Da ist wirklich was Übles am Gange. Und da hat er doch diesen Austausch mit Jesus. Und Jesus sagt zu ihm, ich bin die Wahrheit. Und was sagt der Paulus? Was sagt der Pilatus? Was ist Wahrheit? Pass auf, dass wir so nicht mit der Wahrheit umgehen, wie der Pilatus das gemacht hat. Der Pilatus wusste, was die Wahrheit war. Zumindest ein Teil der Wahrheit wusste er. Und er hat die Wahrheit, die er kannte, die er wusste, ignoriert. Und er hat sie ignoriert dadurch, dass er gesagt hat, ich weiß es nicht, was ist schon Wahrheit, ist unwichtig. Wahrheit ist das Wichtigste, was es gibt im Leben. Weil wenn deine Wahrheit, und jetzt habe ich gerade einen ganz großen Fehler gemacht, deine Wahrheit gibt es nicht, meine Wahrheit gibt es auch nicht, es gibt nur die Wahrheit. Und die Wahrheit hat nichts damit zu tun, was ich denke, was wahr ist. Absolut nichts. Die einzige Frage ist, kenne ich die Wahrheit oder kenne ich sie nicht? Dasselbe gilt für dich auch. Wie du dich über die Wahrheit fühlst, hat nichts damit zu tun, ob sie wahr oder nicht wahr ist. Und es ist nicht deine Wahrheit und meine Wahrheit. Es gibt nur eine Wahrheit. Ich habe darüber gepredigt in Boston, ich mache das Spiel heute nicht, wir haben nicht die Zeit. Ich habe eine Banane rausgezogen und gesagt, ist das eine Banane? Ist jemand hier, der nicht denkt, dass das eine Banane ist? Und keiner ist aufgestanden und gesagt, also in meinen Augen ist das keine Banane. Alle haben, nein, ist eine Banane. Ich habe die Banane aufgemacht, sieht aus wie eine Banane, riecht wie eine Banane, schmeckt wie eine Banane, ist eine Banane. Ist Realität, ist Wahrheit. So funktioniert Wahrheit. Vor allem biblische Wahrheit. Und wir dürfen nicht konfus sein. Wir werden manchmal etwas konfus, weil wir leben in einer Welt, es ist unangebracht zu sagen, ich weiß, was wahr ist. Das ist unangebracht. Das ist unhöflich in vielen Fällen. Das klingt arrogant. Das klingt stolz. Das klingt besserwisserisch. Ich mag nicht stolz sein. Ich mag nicht arrogant sein. Ich mag nicht besserwisserisch sein. Ich mag nicht, dass Leute denken, na der Waldor, der weiß alles besser. Das mag ich nicht. Das will ich nicht. Ich finde das unangenehm. Ich finde, wir haben auch gestern Abend darüber geredet. Ich finde, es ist unangenehm zu sagen, Jesus ist der einzige Weg zu Gott. Ich kenne viele Leute, die sind Buddhisten und die haben andere Religionen. Und ich möchte gern tolerant sein. Tolerant sein ist eine gute Sache. Tolerant sein ist, die Leute einzuschließen, ihnen ihr Leben leben zu lassen, ihre Meinungen zu lassen. Das ist in Ordnung. Wenn es um Jesus geht, ist es nicht in Ordnung. Es gibt nur eine Wahrheit. Es gibt nur die Wahrheit von Jesus. Und der Pilatus hat kräftig versagt. Glaubst du denn die Wahrheit, die wirkliche Wahrheit ist? Würdest du mit der Selbstverständlichkeit einen Weg, der schwierig ist, begehen, nur weil es dein Glaube ist. Mit derselben Selbstverständlichkeit, mit der du eine Banane isst. Sagen, das ist der Weg, den ich gehe. Ob du die Wahrheit wirklich glaubst, was ja auch so ein Wort ist, was heißt denn eine Wahrheit glauben? Du glaubst eine Wahrheit wirklich, wenn du sie lebst. Glauben heißt Wissen. Glauben heißt, so zu leben, als ob man es wüsste. Ne? Das heißt Glauben. Das heißt, wenn mein Leben das nicht ausdrückt, was ich glaube, dann glaube ich es nicht. Du kannst es, die Frage umdrehen. Wie würde mein Leben aussehen, wenn ich wirklich glauben würde, was ich glaube? Ja, denk mal drüber nach. Wir benutzen das Wort Glaube sehr, sehr flexibel. Ich glaube, dass es regnet morgen. Ich glaube, dass heute die Sonne scheinen wird. Ja, okay, das ist nicht biblischer Glaube. Ja. Okay, was ist Wahrheit? Was ist deine Überzeugung? Dann Jesus, das Leben. Was heißt es, Jesus ist das Leben? Im Vers 12, der Vers direkt nach dem, was wir gelesen haben, steht: Ich versichere euch, wer an mich glaubt, wird die Dinge, die ich tue, auch tun. Ja, er wird sogar noch größere Dinge tun. Das ist ein total erstaunlicher Satz. Ich verstehe ihn nicht richtig. Wie kann ich größere Dinge tun, als Jesus tut? Aber das sagt er. Aber ich brauche mir gar nicht den Kopf zu zerbrechen, wie groß sind denn die Dinge, die ich tue. Ich muss was tun, offensichtlich. Und das hat nichts mit Gnade zu tun. Das hat nichts damit zu tun, dass ich mein Seelenheil verdienen muss oder soll oder kann. Natürlich nicht. Aber wenn ich wirklich glaube, dass Jesus der Weg, die Wahrheit und das Leben ist, dann sollte mein Leben das wirklich reflektieren. Und dann sollte ich mir die Frage stellen, und die möchte ich auch auf den Heimweg mitgeben, wo ist denn mein Leben nicht ganz vereinbar mit der Überzeugung, die ich habe, dass Jesus das Leben ist. Dass Jesus das Leben ist, dass auch ich leben will und leben darf und leben soll. Danke fürs Zuhören. Gottes Segen an euch alle. Ja.